Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diesmal zu Gast Sabine Lück. Hallo Sabine.
Hallo Sebastian. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Beziehungsweise ich habe ja erstmal den ersten Schritt gemacht, nämlich du warst ja mit deiner Buchvorstellung, da kommen wir gleich noch dazu, in Detmold. Und ich war als Gast sozusagen im Publikum und durfte dem beiwohnen. Und da bin ich dann im Anschluss zu dir hingegangen und habe dich mal gefragt, sag mal, hättest du denn Lust, einen Podcast mit mir aufzuzeichnen? Und da hast du gleich gesagt, ja, warum nicht?
Genau, sehr gerne.
Und du hast schon erzählt, dass du ab und zu auch in anderen Podcasts unterwegs bist. Da hätte ich gleich eine Frage, nämlich wo gehst du da genau hin, zu welchen Podcasts? Also wer kommt da auf dich zu?
Ach, es sind einfach sehr, sehr unterschiedliche Menschen gewesen. Also sowohl zum Beispiel Laura Marlina Seiler als auch eben wirklich eine ganze Menge unterschiedlicher Menschen, die ja durch den Verlag auch, ich glaube, der hat da auch ein bisschen das Buch halt vorgestellt und dann sind einige darüber auch, haben Anfragen gestellt und sind zu mir gekommen. Also es war wirklich aus dem Bereich der Pädagogik, aus dem Bereich der Psychologie, aus dem Bereich des Yoga oder Spiritualität. Letztens habe ich eins mit jemand gemacht, die Ayurveda-Expertin ist, also sehr, sehr unterschiedlich.
Und dein Thema, das ist ja auch logischerweise sehr passend zu den ganzen Unterpunkten, die du gerade genannt hast, nämlich du beschäftigst dich, ja, ich sag mal, mit Familienmustern, du beschäftigst dich mit vererbten Erfahrungen und zwar, wie man da mit klarkommen kann, wie man das auflösen kann, weil du bist psychologische Psychotherapeutin und hast jahrelang dich mit den Dingen befasst. Und hast dann irgendwann also deine eigenen Muster erkannt, sage ich jetzt mal, erstmal bei dir persönlich, aber dann auch bei deinen ganzen Klienten und Klientinnen und hast da einen Generation Code oder Generation Code, das sagt man, glaube ich, auf Englisch, ne?
Wir sagen es immer auf Englisch, genau.
Schön. Mit deiner damaligen Kollegin, der Ingrid Alexander. Und ja, erzähl doch mal gerne, wie würdest du dich denn jetzt anderen, wenn du jemanden neu kennenlernst, wie würdest du dich vorstellen? Habe ich da schon alles richtig genannt oder?
Ja, also genau, das Entscheidende oder Entscheidendste ist ja natürlich, dass ich systemische Therapeutin bin, auch Tiefenpsychologin oder tiefenpsychologische Therapeutin und dass ich zusammen mit Ingrid Alexander damals in einem Therapiezentrum gearbeitet habe und dort haben wir eben eigentlich unsere Erfahrungen einfach vertieft. Sie ist auch systemische Therapeutin. Also inzwischen haben wir ja ein Institut schon seit vielen Jahren und da bin ich auch systemisch Lehrende. Und deswegen ist es natürlich auch ein großes Anliegen, jetzt dieses Wissen auch weiterzugeben. Aber damals ist es eben erstmal entstanden. Wir haben geforscht, wir haben uns gegenseitig auch als Versuchsobjekte genutzt, was auch einfach wichtig war, um zu verstehen, was das, was wir da jetzt so entdeckt haben, was das denn auch wirklich eben bedeuten könnte und ob die Ideen, die wir dazu haben, wie man eben diese transgenerationalen Themen auflösen kann, ob das auch tatsächlich aufgeht und klappt und haben dann eben alles an uns selber getestet, sozusagen.
Mhm. Und getestet heißt, ihr habt sozusagen Dinge ausprobiert und habt dann für euch so eine Art roten Faden erkannt, wie man diese Dinge therapieren kann. Also diese Dinge, damit meine ich, wie man sowas wie Ängste, Depressionen, Beziehungskonflikte, ne, körperliche Symptome, die bei einem auftreten, dass das sozusagen ein Hinweis sein kann für das Thema, oh, ich habe in meiner Familie etwas sozusagen übernommen, Muster übernommen, vielleicht von Generationen vor mir, die ich gar nicht persönlich kennenlernen konnte mehr. Und das hat Auswirkungen auf mein eigenes Leben, sozusagen mein Verhalten oder so, wie ich mein Leben selber wahrnehme. Und da habt ihr dann Methoden entwickelt. Ist das richtig?
Ja, also tatsächlich war es so, dass wir in diesem Therapiezentrum gearbeitet haben, wo es eben viele Menschen mit Symptomen gab. Aber wir können tatsächlich oder haben tatsächlich festgestellt, dass das nicht nur damit zusammenhängt, ob man jetzt irgendwelche Symptome entwickelt oder krank geworden ist oder was auch immer, sondern dass eben hinter diesem Ganzen ein tiefer Treuevertrag liegt, den das Kind eben mit seinen Eltern eingeht. Und ich meine, das, was daran ein Stück weit anders war als bisher in der systemischen Therapie damit gearbeitet wurde, ist, dass wir sehen, dass eben auch das Kind einen Beitrag gibt. Also das Kind hat eben einen Heilungsimpuls, den es in das Familiensystem gibt. Und das tut es immer, weil es in jeder Familie etwas zu heilen gibt. Und in keiner Familie ist alles perfekt und rund. Und deswegen gibt es eben diesen Treuevertrag. Das ist etwas ganz Universelles, etwas, was überall auf der Welt, egal welche Kultur, egal welche Herkunft jemand hat. Und das war eigentlich das Besondere, dieser Treuevertrag. So haben wir ihn genannt, weil das auch, sage ich mal, symbolisch, metapherhaft am besten zu verstehen ist, was da zwischen Eltern und Kindern passiert. Und das passiert ja eben auch unseren Eltern, als sie Kind waren, und auch deren Eltern. Und so zieht sich eben da so ein roter Faden durch die Generationen. Und wir nennen es eben Generation Code, Generationscode, weil es eben ganz individuell ist, praktisch wie ein Fingerabdruck. Jeder hat seinen ganz speziellen und ganz eigenen Generation Code. Also die Schwester, der Bruder, bei dem kann es schon wieder ganz anders aussehen, obwohl wir die gleichen Vorfahren haben. Aber wir haben nicht das gleiche Geschlecht vielleicht, wir haben nicht die gleiche Geschwisterposition. Wir haben vielleicht nicht die Verknüpfung der Persönlichkeit, die jetzt zu dem Ahnen oder Vorfahren passt, wo wir diese bestimmten Themen dann eben aufgenommen haben. Und natürlich spielt die Epigenetik da auch eine große Rolle, wie wir wissen heutzutage. Wir erben es auch tatsächlich über die Gene.
Und ja, wie geht ihr denn da vor? Also ist das der erste Schritt, wenn jemand zu dir kommt und ein Klient wird, dass dann nach diesem Vertrag geforscht wird, geguckt wird, wie sieht der aus individuell, hast du ja gesagt? Oder gibt es auch Fälle, wo dieser Vertrag gar nicht existiert?
Ja, vielleicht muss ich noch mal ganz kurz grundsätzlich sagen, ich bin ja psychologische Psychotherapeutin, und in meiner so normalen Praxis kommen die Menschen natürlich auch aus ganz unterschiedlichen Gründen und haben meistens eben einen Leidensdruck. Sie sind krank, sonst würde ja die Krankenkasse das auch nicht bezahlen. Und das ist nicht der Bereich, wo ich diese transgenerationale Arbeit in dieser Form, Generation Code, jetzt mache, sondern das mache ich in meiner privaten Praxis, wo ich eben auch diese Selbsterfahrungskurse oder Gruppen anbiete, auch einzeln, aber in erster Linie sind es halt Gruppen und es ist ein gesamtes Konzept. Und genau, es folgt eigentlich wie so eine Reise, folgt es einem ganz bestimmten Ablauf. Ne? Das beschreibe ich ja in meinem Buch auch sehr ausführlich. Also man startet quasi tatsächlich, man kommt dahin und hat vielleicht ein Anliegen oder ein Problem und sagt, ich komme deswegen, weil ich merke, das muss was mit meiner Familie zu tun haben. Ich habe immer wieder Muster, die sich wiederholen, oder irgendein Thema, was ich auf gar keinen Fall nach vorne weitergeben will. Und dann gehe ich eben von diesem Wunsch aus trotzdem direkt in den Treuevertrag. Und da stehen uns dann eben Schlüsselfragen zur Verfügung, die wir nutzen. Wir nutzen dann Meditation, um halt das unbewusste Wissen dafür zu aktivieren. Genau. Und dann stellen wir das auch Methoden der systemischen Therapie auf, machen Skulpturarbeit und deuten dann oder versuchen dann herauszufinden, was genau ist denn eigentlich die größte Wunde dieses Elternteils, zu dem ich arbeite, und was genau bedeutet das für mich als Kind und wo kommt das Kind dann mit seiner Treue und geht dann sozusagen diesen Vertrag ein. Das heißt, es ist ein Treuegebot und auch ein Verbot, dass man ganz bestimmte Anteile der Persönlichkeit dann nicht leben darf oder ganz besondere Anteile entwickeln muss, um halt genau diesen Eltern dabei zu helfen, stabil zu werden und zu heilen, weil das liegt hinter diesem Treuevertrag, weil das Kind ist ja so abhängig von den Eltern und braucht das System, braucht die Eltern für sich selbst, um in seinem Leben irgendwie sich stabil entwickeln zu können und irgendwann in das eigene Leben gehen zu können, und braucht eigentlich dafür, sage ich mal, Eltern, denen es richtig gut geht und die reif sind und die tatsächlich in der Lage sind, dann ihr Kind am Anfang gut aufzunehmen und gut zu behüten und zu stärken und auf den Weg zu bringen und später aber auch gut loslassen können. Und das ist eben den meisten Eltern aufgrund ihrer eigenen Geschichte nicht möglich, und vor allen Dingen suchen sie oft in ihren Kindern selber nochmal Heilung oder wollen in ihren Kindern noch etwas für das eigene Ahnensystem heilen. Und genau an dieser Stelle spürt das Kind eben diese Defizite, diese Wunden und geht dann eben diesen eigenen Treuevertrag ein. Den können wir dann am Anfang sozusagen erstmal entschlüsseln. Das ist so der erste Schritt. Und dann ist die Wunde erstmal eröffnet und wir sehen dann aber schon, aha, in welche Richtung könnte das gehen. Und der nächste Schritt ist dann tatsächlich, in die Ahnengeschichte hineinzugehen und gucken, wie das Ganze zusammenhängt. Also welche traumatischen Erfahrungen, welche Erfahrungen überhaupt und welche Reaktionen auf diese Erfahrungen haben dann eben dazu geführt, dass in den nächsten Generationen sowohl ja die Traumabewältigungsstrategien gelandet sind, als eben auch das Trauma selber. Das wiederholt sich ja leider oft in nächsten Generationen. Und so geht das dann weiter, wie so eine Reise, eins baut auf das nächste auf, bis wir wirklich dahin kommen, diesen Treuevertrag dann aufgeben zu können und dann am Ende wirklich auch die eigene Versorgung noch steht. Also zu schauen, was bräuchte ich denn und wie müsste es bei mir aussehen, damit mein eigenes Potenzial, was ich jetzt so lange aufgegeben und geopfert habe, damit sich das eben dann auch entwickeln kann. So, jetzt habe ich mal einen großen Bogen geschlagen.
Mehrere Fragen kommen da bei mir auf, weil ich das sehr spannend finde. Du hast ja zum einen gesagt, systemisch, das kennen ja vielleicht die Zuhörenden nicht so, was das jetzt genau bedeutet. Kannst du da mal nochmal so zwei, drei allgemeine Sätze zu sagen?
Es gibt verschiedene therapeutische Schulen. Also die meisten kennen ja Verhaltenstherapie oder die Psychoanalyse von Freud oder die Tiefenpsychologie, die auch ein Stück weit daran angelehnt ist. Und dann gibt es eben die systemische Therapie, die jetzt seit ein paar Jahren auch tatsächlich Teil unseres Kassensystems ist. Also noch gar nicht so lange. Es gibt wahrscheinlich jetzt noch nicht so viele ausgebildete systemische Therapeuten. Aber es gibt sehr, sehr viele Ausgebildete, aber die jetzt eine Kassenzulassung haben, noch nicht. Aber es ist eben seit vielen, vielen Jahren, also schon in den 60er, 70er Jahren, hat sich das entwickelt. Und zwar haben die Menschen, also auch da gibt es wieder unterschiedliche Schulen, die haben halt gesagt, es ist nicht so, dass man nur in die Biografie eines einzelnen Menschen oder der Person schauen kann, sondern jeder Mensch steht irgendwie immer im Austausch mit dem System um ihn herum. Also mit den Menschen, also der Ursprungsfamilie, Eltern, Geschwistern, aber auch mit anderen Menschen, auch mit zum Beispiel der Umwelt, der Schule, den Lehrern, ja, sogar Hund und Katze. Und es ist nie so, dass praktisch es nur mit mir zusammenhängt, sondern wenn ich mich verhalte, wenn ich ein Symptom oder so etwas entwickle, hat es immer gleich einen Einfluss auf das gesamte System und eben das System wieder auf mich. Und diesen Austausch, der bewirkt eben, ja, dass ein System stabil ist oder eben auch instabil wird und es dann eben zu solchen Symptomentwicklungen und so weiter kommt. Und das ist quasi der Hintergrund. Das ist die Schule, die ich eigentlich mit am spannendsten finde, wobei ich denke, ich auch eine gute Mischung gut finde zwischen den unterschiedlichen Schulen, weil jede Schule hat etwas zu bieten, was außergewöhnlich und besonders ist. Und so, denke ich, haben wir auch bei uns ja auch andere Methoden und andere Möglichkeiten mit einfließen lassen, weil es einfach wunderbar ist, das Gesamte zu nutzen und sich nicht nur auf die eine Sache festzulegen. Aber das Systemische, wie gesagt, würde jetzt hier ganz besonders an der Stelle auch eine Bedeutung haben, wo ich eben sage, es kommt jetzt nicht nur von hinten, die Vorfahren oder die Eltern geben irgendwelche Botschaften oder irgendwelche Aufträge oder irgendwelche Lasten nach vorne weiter, sondern das Kind selber reagiert ebenfalls darauf mit einem Verhalten, mit einer Idee, wie könnte ich sozusagen die Eltern stabil machen. Und das bedeutet schon mal, aus beiden Richtungen kommt da was. Und so wie wir arbeiten, stellen wir dann ganz oft fest, dass die Eltern eigentlich überhaupt nichts von diesem Vertrag wissen. Also es ist nicht tatsächlich so, dass sie sagen, so und jetzt darfst du irgendwie keine Wut zeigen, weil Wut ist immer ganz furchtbar gewesen in dieser Ahnenreihe, weil der Opa cholerisch war und ganz viel Gewalt ausgelebt hat. Sondern das passiert natürlich, wenn dann unbewusst, und ein Kind spürt einfach, oh, diese Mutter kann es überhaupt nicht ertragen, wenn ich wütend bin, dann wird die so komisch, also lasse ich das mal lieber mit der Wut. Oder es entwickelt gerade deshalb ganz viel Wut, damit sich endlich auseinandergesetzt wird mit der Wut beispielsweise. Und deswegen würde man in der systemischen Therapie jetzt nicht sagen, dieses Kind ist hat eine Regulationsstörung und ist wütend, ne, sondern man würde sagen, ja, immer wenn die Eltern das und das machen, dann wird das Kind total wütend und kann sich nicht mehr kontrollieren oder kriegt einen extremen Wutanfall. Also eher so beschreibend, um zu verstehen, was passiert denn in diesem System, und nicht, das Kind ist so und so oder hat das und das Symptom, was ja leider oft in anderen Schulen auch so immer noch gehandhabt wird, dass man ja so eine einzelne Person pathologisiert. Und ja, das finde ich eigentlich so schön daran, dass man in diesem tiefen Verständnis, gerade wenn man jetzt diese ganzen Ahnenthemen noch dazu nimmt, in der Tiefe verstehen kann, es macht alles einen ganz, ganz großen Sinn, warum ein Kind dies oder das Symptom zeigt oder sich so oder so entwickelt oder verhält. Ja, man kann wegkommen von dem Krankmachenden oder der krankmachenden Sicht und wegmachen kommen von Schuld und so weiter, sondern geht eben mehr und mehr ins Verstehen. Und das ist ja eigentlich das Entscheidende, um wirklich in die Veränderung zu kommen.
Würdest du sogar so weit gehen, dass man es seinen eigenen Kindern schuldig ist? In dem Sinne, bei sich selber aufzuräumen, also bei sich selber zu schauen, wo laufe ich Gefahr, die und die Dinge sozusagen meinen Kindern mitzugeben, die nicht so zuträglich sind für ihre Entwicklung, um damit sie ihr eigenes Potenzial entwickeln können, was sie in ihnen steckt. Wäre das für dich so eine Aussage?
Also schuldig, das würde mir zu weit gehen, weil erstmal denke ich ja, das scheint ja etwas zu sein. Es ist ja ein Phänomen, was es gibt, also diese Weitergabe. Die haben wir Menschen ja nicht bewusst uns einfach mal so ausgedacht oder denken, ja Mensch, also klar, das gebe ich jetzt hier alles mal schön weiter an meine Kinder, ne? So, das machen wir ja grundsätzlich nicht. Und die Eltern, die ich kennengelernt habe, in der Regel sagen die immer, ich will, dass es meinem Kind besser geht. Das genau ist manchmal genau das Problem. Aber sie wollen ja sowieso etwas Gutes für ihre Kinder. Und ja, durch das, was wir heute wissen, also erstmal, dass es sowieso ja weitergeht, also da haben wir gar keinen Einfluss drauf auf die Epigenetik, in dem Sinne jetzt erstmal, dass es ja weiter vererbt wird und auch viel so unbewusst geschieht, dass uns das ja gar nicht klar ist. Aber mit diesem Wissen finde ich es schon so, dass die Menschen sich darüber bewusst sein sollten, dass sie einen Einfluss nehmen können und dass sie reflektieren können, dass sie ihre eigene Geschichte anschauen können und dass sie dadurch ganz viel bewirken können, weil sie werden nicht schaffen, gar nichts weiterzugeben. Das klappt nicht, weil, wie gesagt, so allmächtig sind wir nicht, dass wir da so in die Gene eingreifen können. Aber wir können auf jeden Fall unser Verhalten ändern. Wir können anders reagieren. Wir können uns bewusst werden, wo genau wir jetzt unseren Vertrag versuchen zu erfüllen, indem wir von dem Kind bestimmte Sachen fordern oder wollen, dass es ganz bestimmte Sachen für uns erledigt, erlebt oder stellvertretend nochmal für uns hinbekommt. Darüber können wir uns bewusst werden und dann können wir an der Stelle auf jeden Fall anders sein und anders mit unseren Kindern umgehen und mit uns anders umgehen. Zum Beispiel schauen, warum will ich unbedingt, dass mein Kind Cello lernt? Jetzt mal so ein ganz banales Beispiel, ne? Ah ja, ich wollte so gerne Cello lernen. Oder nein, eigentlich wollte es meine Mutter. Und die war verhindert durch Krieg oder was auch immer und konnte das nicht. Und jetzt soll es die Enkeltochter irgendwie schaffen, einfach zu sehen, ah ja, okay. Also das ist schon mal die Frage, will diese Tochter das wirklich? Oder hat die eigentlich ganz andere Talente? Und die gilt es dann ja zu fördern und zu unterstützen. Also ist ein banales Beispiel, aber sowas kommt eben sehr oft vor.
Mhm. Woran merkst du denn, dass sich jemand davon befreit? Also dass er vielleicht auch durch deine Ansätze den Weg für sich selber gefunden hat, jetzt als Kind, sage ich jetzt mal, ne, auch als erwachsenes Kind dann, sich davon zu befreien, von diesem Vertrag. Woran merkst du das als Therapeutin?
Ja, also bei Erwachsenen kann man das eigentlich am besten daran merken, dass sich ihr Verhältnis zu den eigenen Eltern komplett verändert, im positiven Sinne. Also die Beziehung wird eigentlich eher besser als schlechter. Also viele haben ja dann auch Sorge, oh, ne, wenn ich jetzt so diese Dinge alle raufhole, dann wird vielleicht die Beziehung schlechter oder sie ist sowieso schon so schlecht, dass man gar nicht miteinander redet. Und die Erfahrung ist, es wird besser. Ich schaffe es, aus der Kindhaltung rauszukommen. Ich komme ins Verstehen manchmal oder auch oft, sage ich mal, ins Verzeihen, was natürlich auch toll ist. Versöhnung ist ja ein sehr wertvoller Weg, um mit sich selber auch ins Reine zu kommen. Und es geht in eine wirkliche, echte Autonomie. Ich muss nicht mehr in diesem Treuevertrag mich selbst verleugnen oder Dinge tun, die ich einfach aus Treue zum System mache, sondern ich kann mein eigenes Leben, mein eigenes Potenzial entwickeln, was natürlich bedeutet, die Menschen sind viel zufriedener mit sich, mehr im Reinen mit sich und ja, beginnen dann auch tatsächlich oft was ganz Neues im Leben. Also viele wechseln tatsächlich dann den Beruf oder machen irgendwie was anderes oder fangen an zu studieren, egal ob sie noch irgendwie schon 60 sind oder so, weil sie einfach merken, hey, ich habe mein Leben lang da eigentlich irgendwas verfolgt, irgendeine Geschichte der Familie irgendwie versucht zu leben und jetzt darf ich irgendwie mein eigenes Leben irgendwie leben. Das finde ich eigentlich super, super schön. Was ganz oft aufhört, ist dieses, sage ich mal, zu viel für andere tun. Also wo eigentlich ja dahinter immer der Wunsch steht, endlich diesen Glanz im Auge der Eltern zu sehen oder auch eben der Freunde oder des Arbeitgebers, sondern dass irgendwie mehr Selbstverantwortung da ist und man klarer unterscheidet, was ist wirklich für mich gut und an welcher Stelle bin ich auch bereit, ganz viel für andere zu tun. Aber dass das so eine gesunde Mischung hat. Also ich glaube, sehr viel mehr Ausgleich zwischen ja für andere da sein und auch sich selber im Blick haben, ist dann ein Ergebnis.
Also du würdest auch sagen, dass Menschen an sich schon bereit sind, ganz viel erstmal auf sich zu nehmen durch diesen Vertrag. Also ganz viel, ich nenne es mal so, auch Dinge, die Leid in ihnen hervorrufen. Aber sie halten durch. Sie nehmen von irgendwoher Ressourcen, damit sie sozusagen diesen, ich nenne es mal, schweren Weg dann erstmal gehen. Ne?
Ja, ich sage immer, schau dir Kinder an. Mit dieser Liebe, mit der sie ihren Eltern begegnen, die ist bedingungslos. Die ist einfach, Kinder werden mit dieser bedingungslosen Liebe geboren und darin tun die alles. Die würden für ihre Eltern sterben. Und genau das merkt man dann eben in diesen Verträgen. Und dieses innere Kind, das bleibt in uns wach. Und es kann sogar sein, dass ich mit den Eltern gar nichts mehr zu tun habe. Aber es sind dann eben die Eltern des Erwachsenseins. Aber die Eltern der Kindheit, die sind genauso in uns verankert wie dieses innere Kind selbst. Und denen ist man treu und eben auch den Vorfahren. Ganz oft hat man eine ganz tiefe Verbindung zu einem bestimmten Vorfahren, zu einer Großmutter, einem Großvater, einer Urgroßtante, wie auch immer, wo es diese ganz besondere Verbindung gibt und eine Verbindung zu dem Thema, was die in ihrem Leben hatte. Und da ist wirklich das Kind so bereit, alles für zu geben. Und wirklich, ich nenne das dann auch so etwas wie ein neurotisches Feuer, das brennt, indem ich wirklich bereit bin, alles in dieser Welt auch dafür zu verändern. Und ich glaube, da gibt es auch viel Positives. Es ist ja nicht nur negativ. Ganz viele Menschen tun Gutes in dieser Welt oder in dieser Welt und bringen ganz viel Innovation und ganz viel Besonderes in die Welt. Und dahinter steht eigentlich der Wunsch der Heilung des eigenen Ahnensystems. Und das darf man natürlich auch nicht vergessen. Von daher ist es ganz wichtig, wenn wir diese Auflösung machen, dass wir jetzt nicht nur so platt sagen, also das geben wir jetzt alles zurück, das war alles nicht gut, weil ich habe mich selber ausgebeutet, sondern dass man dann genau schaut, was war auch gut und was möchte ich auch bewahren, was davon ist wertvoll und kostbar, dass es da ist und es ist dadurch entstanden, ist sozusagen das Geschenk der Wunde, der Familienwunde. Und das muss behalten werden. Und nur das, was schädigt, was zu viel war, wo ich mich selber ausgebeutet habe oder wo ich auch andere nicht richtig behandle, weil ich sie gar nicht wirklich sehe, das sollte sich verändern. Also dieses zu viel oder an der falschen Stelle etwas zu machen, was da eigentlich gar nicht hingehört.
Und wenn du dich mit diesen ganzen Themen befasst und da wirklich sehr viel reflektierst, drüber nachdenkst, Konzepte aufbaust, ne, mit anderen, dich drüber austauschst, mit anderen Therapeuten, was würdest du jetzt so aus dem Stegreif sagen, was fasziniert dich denn da? Was packt dich denn da ganz persönlich? Was spricht dich denn da an?
Also dieses Jahr haben wir unser 30-jähriges Bestehen dieses Konzeptes. Und es gibt keinen Tag, wo ich nicht fasziniert bin. Es ist so unglaublich, diese Welt zu entdecken, wenn man erstmal verstanden hat, wie das alles zusammenhängt. Ja, und ich glaube, viele haben das noch gar nicht verstanden. Die denken so, ach ja, transgenerationale Weitergabe, ne? Da gibt es irgendwie doch das Erlebnis meiner Großmutter. Und deswegen bin ich jetzt so und so. Das ist die ganz einfache Variante. Aber es hängt alles so in sich zusammen. Alles, was uns ausmacht, ist wirklich, hängt damit zusammen. Es ist nicht nur das Transgenerationale, was von hinten kommt. Ich habe ja auch noch ein Leben und in diesem Leben passieren ja auch ganz viele Dinge, die wiederum mich beeinflussen. Aber wie die zum Beispiel auch wieder zusammenhängen mit den Erfahrungen, die auch schon vor mir gemacht wurden, dass ich ganz bestimmte Lebensthemen in meiner Familie habe, die sich dann in meinem Leben wiederholen. Wieso ist das so, kann man sich ja fragen. Wieso wiederholen sich Schicksale? Ja, und ganz viele Dinge, die wirklich so, so passen. Also es macht so einen Sinn, damit zu arbeiten. Und das fasziniert mich und andere auch. Also man könnte immer sagen, die Menschen werden richtig angesteckt von Generation Code. So sagen das auch viele. wenn sie das einmal wirklich in der Tiefe sehen konnten, dann ist da plötzlich dieser Wow-Effekt und man sieht es dann überall. Wenn Menschen sprechen, wenn man irgendwelche Geschichten hört, sofort kann man viel, viel mehr sehen als vorher. Nicht mehr dieses Eindimensionale, sondern sowas Mehrdimensionales. Und da ist wirklich so eine tiefe Ehrfurcht auch vor dem großen Ganzen, zu sagen, wow, es hängt ja alles so sehr zusammen und es macht vor allen Dingen auch so einen tiefen Sinn. Und das ist eben sinngebend, ne? Sinnstiftend und sinnerfüllend. Und ja, bis heute erfüllt es mich jeden Tag.
Und das ist ja sehr einladend, sein wahres Potenzial ausleben zu können. Ja, das ist ja auch etwas, wo ich sage, Gerald Hüther zum Beispiel sagt ja auch, dass man sich verwickelt hat und man muss sich ja entwickeln, ne, von seinen sozusagen, wie du es schon besprochen hast, Vorgaben, nenne ich es jetzt mal familientechnisch gesehen. Da also würde ich so eine Deckungsgleichheit sehen. Siehst du das auch so?
Ja, wobei, wie gesagt, meistens da noch diese enge Sicht ist, ne, dass man wirklich denkt, so, ich hatte das mal irgendwann kommentiert, gerade von ihm, ne, der Vater hat geschlagen, das Kind sieht es als Vorbild und sehr, so, der Vater hatte Macht, also mache ich das jetzt auch. Und genau da denke ich, nein, so läuft das nicht. Das Kind sieht das und das Kind spürt, dass dahinter was ist, dass der Vater in Not ist, weil keiner schlägt einfach so. Ich glaube fest daran, dass kein Mensch einfach nur so schlecht geboren wird, sondern die meisten Dinge, die so schlimm für andere sind, also wenn ich zum Täter werde, dann war ich meist selber Opfer oder habe schwerste Erfahrungen selber gesehen bei anderen und gebe das weiter, bin dann in der Ohnmacht, bin selber angetriggert vielleicht, kann mich nicht mehr beherrschen, bin in der Cholerik gefangen und mache dann so etwas Schlimmes. Und natürlich ist das ein No-Go, das darf nicht sein. Also nicht, dass jemand das falsch versteht. Ich habe hier Verständnis für den Täter, aber nicht dafür, dass er Kinder zum Beispiel schlägt oder ihm anvertraute Menschen. Da ist auf jeden Fall ganz klar, dass er zur Rechenschaft gezogen werden muss, aber trotzdem, das Kind spürt die dahinterliegende Not des Vaters. Es hat zwar Angst vor dem Vater, es zieht sich zurück, es zieht vielleicht auch die eigene Liebe zu dem Vater erstmal zurück, weil das viel zu gefährlich ist, offen zu sein, aber dann versucht das Kind, den Vater zu heilen. Es überlegt, was braucht der Vater? Und es hat auch instinktiv ein Gefühl dafür, was der Vater braucht. Also braucht der beispielsweise Liebe oder hätte der eigentlich einen Vater gebraucht, der liebevoll mit ihm gewesen wäre? Und dann sehen wir zum Beispiel oft in der nächsten Generation, also wenn dieser Mann erwachsen wird, dass er zum Beispiel vielleicht streng ist, aber niemals seine Kinder schlägt. Zum Beispiel. Das sehen wir sehr, sehr oft. Und dass er aber dann vielleicht trotzdem nicht in der Lage ist, seine Liebe fließen zu lassen, weil er hat ja sein Herz zugemacht und dann kann er seine Liebe nicht fließen lassen. Und die nächste Generation wieder, die hatte einen Vater, der war irgendwie nicht weich, der konnte mit Gefühlen nicht umgehen. Also werden sie da vielleicht wieder treu sein und können selber vielleicht auch nicht so sehr ins Gefühl gehen, würden aber auch vielleicht nicht schlagen. Oder aber es kann dann wiederum sein, dass dieser Umgang mit Wut nie gelernt werden konnte und dass dann wieder ein Kind da ist, was sich überhaupt nicht regulieren kann. Und das wird dann vielleicht wieder zum Täter. Also das ist schon immer so eine Sache. Und viele werden auch Täter gegen sich selbst. Die schlagen nicht andere, sondern sie haben in Form von einer Essstörung oder von Zwängen oder anderen Symptomen ja, oder sogar selbstverletztem Verhalten, richten sie diese Aggression, diese Wut, dieses gegen sich. Also es kann so unterschiedliche Varianten haben, dass ich denke, es wäre zu einfach, nur so eindimensional drauf zu gucken. Ne? Natürlich hat das irgendwie seine Auswirkung, aber es geht viel, viel tiefer und es hängt eben alles zusammen und erklärt auch, warum so unterschiedlich dann damit umgegangen wird, warum einige dann Täter werden und andere sehen so aus, als ob sie das nicht tun und ob sie einen anderen Weg gehen. Aber ja, in der Tiefe wiederholen sie trotzdem ganz vieles, also sich selbst gegenüber oder eben, weil dahinter liegende Traumen sich dann trotzdem weitergeben.
Das nochmal aufgreifend, ich nenne es mal diese Vision des Entdeckens des eigenen Potenzials. Also meiner Meinung nach ist das ja auch etwas neben dieser, ich nenne es auch mal Familienarbeit, dann auch bezogen auf sich, das Thema Schattenarbeit, also dass man an seine eigenen Schatten dran ist und sie sozusagen bearbeitet, die ja ihren Ursprung auch, wie du es gerade beschrieben hast, im Familiensystem haben können. Und dann, wenn man sich daran geht, dass man dann das Potenzial von sich selber entdeckt, was man dann ausleben kann. Also wo du dann sagst, manche fangen mit 60 nochmal an zu studieren, weil sie einfach da endlich mal ihrem Interesse nachgehen können, was wirklich tief in ihnen steckt, ne? Ich weiß nicht, hast du schon mal was von dem Friedrich Bergmann gehört, der New Work Professor, der immer mit dieser Frage, was willst du wirklich, wirklich in deinem Leben, ja, rankommt. Da ist ja auch mein Podcast sozusagen so aus dieser Sichtweise entstanden, wo das Wort Potenzial vielleicht nicht so genannt wurde im Rahmen von dem New Work, aber das würde ich jetzt gerne hier mal aufgreifen, nämlich wirklich zu entdecken, was steckt in einem drinne? Ja, was möchte ins Leben kommen, könnte man vielleicht auch sagen, ja. Und das ist jetzt auch gerade zum Jahresanfang ja auch für mich jedenfalls so, dass man da ja auch dem weiterhelfen kann über Visionsbildung. Also wo möchte ich gerne hin? Wie kann ich denn das entdecken? Also hast du da eine Hilfe? Weil ganz häufig ist es ja so, dass es so zugeschüttet auch ist, dass man gar nicht weiß, wo geht's eigentlich hin, dass man da eher so ratlos ist. Hast du da aus deiner Praxis heraus auch Hinweise?
Also genau hier ist eben dieser Treuevertrag der Schlüssel. Also ich beschreibe das immer so, es gibt sozusagen in diesem Treuevertrag diesen tiefen Wunsch, die Eltern zu heilen, weil wenn ich die Eltern heilen kann an ihrer Wunde, dann können sie mir auch die Eltern sein, die ich brauche, damit eben meine Saat, mein gesamtes Potenzial wirklich aufgehen kann. Natürlich gehört natürlich noch mehr dazu, ne? Die Umwelt, die Situation, die politische Situation, die Gesellschaft, in der ich lebe, auch die muss mir natürlich diese Dinge erfüllen. Aber dass ich erstmal den Zugang zu mir habe, das weiß man aus der Glücksforschung. Wirklich glücklich ist nicht, wer reich ist oder wer am meisten hat oder am meisten Dinge Erfolg hatte oder so, sondern wirklich glücklich ist, wer den Zugang zu sich und seinen Gefühlen und seinem Herzen hat und eben in diesem ganzen Sein einfach strömen darf. Und der hat auch Zugang zu seinen Quellen, zu seinem Talent, zu seinen Möglichkeiten und kann natürlich, wenn die in der Kindheit gefördert sind, aber auch später, dann kann ich mich selber fördern, kann ich mich entfalten in allerlei Richtungen. Also alles, was in meiner Saat angelegt ist, kann dann sich entfalten. Und das wird eben unterdrückt oder freiwillig drauf verzichtet, weil es einen sogenannten Glücksrahmen gibt. Der Glücksrahmen, der familiäre Glücksrahmen beschreibt, dass ich nicht glücklicher sein darf als meine Eltern oder Vorfahren. Ich darf es nicht besser haben. Und zwar an einem bestimmten Punkt nicht. Es gibt viele andere Punkte, da sieht das so aus, als hätte ich viel mehr erreicht. Die waren arm, ich habe vielleicht sehr gut Geld verdient oder meine Mutter konnte keinen Beruf erlernen und ich bin jetzt sehr erfolgreich oder so etwas. Das kann sein, aber wir schauen dann immer, was darf in diesem Rahmen drin sein vom gesamten Glück, was ich mir mal so vorstelle, und wo darf es eben nicht sein. Und genau da finden wir die Wunde der Familie, also beispielsweise Partnerschaft, oder ich darf irgendwie nicht meinen Beruf finden, der mich erfüllt, oder ich darf irgendwie kein Glück haben in Partnerschaft oder ich darf keine Kinder haben oder was auch immer. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die dann rausfallen aus diesem Glücksrahmen. Und das entsteht eben genau aus diesem Grund, weil einerseits das Kind will ja alles tun, damit es besser wird für die Eltern. Sie versuchen auch sogar Dinge zu erleben oder zu erreichen im Leben, die die Eltern erreichen wollten. Aber gleichzeitig dürfen sie es nicht besser haben. Sie dürfen nicht mehr Glück haben. Und sie müssen sich selber boykottieren an bestimmten Punkten, damit es eben nicht stattfindet. Ich bringe dann immer so das Beispiel, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, eine Freundin, die wünscht sich dringend, schwanger zu werden und versucht das schon viele, viele Jahre, hat alles Mögliche versucht, ist wirklich schon verzweifelt. Und dann werde ich plötzlich zum zweiten Mal schwanger und dann gehe ich auch nicht vorbei mit meinem dicken Bauch und sage, oh, guck mal, wie toll, freu dich für mich, ich bin schwanger, sondern man zieht vielleicht ein bisschen weite Kleidung an, sagt, ja, schon das Zweite, naja, so, damit es nicht so weh tut. Und genauso ist das bei uns auch. Wir spüren, dass die ganzen Vorfahren, die Frauen meinetwegen irgendwie nie frei leben konnten, dass sie ihr ganzes Potenzial nicht entwickeln konnten. Und dann denken wir, wir dürfen das auch nicht. Und gleichzeitig arbeiten wir aber ganz viel daran, dass es möglich wird. Und das ist so eine Sache, weil auf der einen Seite tut man ganz viel, auf der anderen Seite blockiert man es. Und genau an diesem Punkt gilt es einfach, etwas zu befreien, damit es wirklich passieren darf, damit das Kind eben nicht diese Treue leisten muss und sich da an diesen bestimmten Stellen irgendwie einschränken muss, sondern ja, es einfach da sein darf. Und die Eltern wollen das ja gar nicht, ne, dass das Kind sich einschränkt. Vielleicht haben sie wirklich ein Problem damit zu sehen, oh, das Kind hat das jetzt alles. Das mag ich gar nicht mal bestreiten. Aber in der Regel wünschen Eltern ihren Kindern, dass es ihnen gut geht und dass sie glücklich werden. Vielleicht tut es ihnen einfach super weh. Ne, meinetwegen, die Mutter hatte nie eine gelungene Partnerschaft und sieht dann, wie glücklich die Tochter ist und stichelt dann immer rum, vielleicht weil es ihr weh tut, aber nicht wirklich, weil sie es nicht möchte, dass es dem Kind nicht gut geht. Also das habe ich eigentlich so nie erlebt, selbst bei hochnarzisstischen Eltern nicht, wie ja immer auf denen heutzutage rumgetrampelt wird. Das ist, glaube ich, der Punkt, der deine Frage vielleicht beantwortet mit dem Potenzial. Das ganze Potenzial kann eben erst dann da sein, wenn ich mir innerlich die Erlaubnis gebe, wenn ich diesen Treuevertrag auflöse. Und den kann das Kind eben erst dann auflösen, wenn es das Gefühl hat, es geht den Eltern gut. Und damit meine ich wieder die inneren Eltern und die inneren Ahnen, die ja dann da dran hängen. Und deswegen haben wir ja in unserer Arbeit auch diese Versorgung der Ahnen mit drin. Eine sehr positive, ressourcenorientierte Arbeit, wo es wirklich darum geht zu gucken, was hätten die Ahnen denn gebraucht, damit sie ihr Potenzial hätten leben können. Und dann entsteht eben so eine ganz neue Sicht und eine ganz neue Möglichkeit, dass es vielleicht doch sein kann, dass ich vielleicht irgendwelche alten Muster aufgebe und Glaubenssätze sich auflösen dürfen, weil ich jetzt sehe, wie es auch hätte sein können.
Ja, wunderbar. Hast du denn noch einen Punkt, wo wir vielleicht jetzt noch nicht so drauf gekommen sind, wo du sagst, nee, das ist mir noch wichtig?
Ja, wir sind schon sehr, glaube ich, sehr rund geworden in dem, was wir gesagt haben. Vielleicht kann ich noch mal was zu diesem neurotischen Feuer sagen. Also wie gesagt, ja, auf der einen Seite boykottiere ich meine eigene Entwicklung, auf der anderen Seite bin ich aber in dieser Mission unterwegs. Und das ist das innere Kind in uns, was dann eben überall das überträgt. Also dass diese Eltern- und Ahnenrettung übertrage ich dann später eben auch auf Freunde, auf Freundinnen, auf den Chef, die Chefin, auf Partner natürlich. Also gerade in der Partnerschaft, da kann man so viel erfahren über diese Zusammenhänge mit den Treueverträgen, wie sich Paare finden zum Beispiel, dass es ganz viel damit zu tun hat. Und natürlich eben auch auf unsere Kinder. Und da entsteht wirklich so eine ganz, ja, Mission ist wirklich das richtige Wort, Passion und Mission, um das irgendwie doch noch hinzubekommen und die Eltern doch noch an dieser Stelle irgendwie entschädigen zu können oder die Dinge irgendwie hinkriegen zu können. Und deswegen wählen wir uns zum Beispiel bestimmte Partner aus, wo wir vielleicht dieses Potenzial vermuten. Wir sehen die positive Seite, das ist auch das, weshalb wir uns dann verlieben. Und das sind dann ganz oft Dinge, die unser Ahnensystem gebraucht hätte. Also vielleicht finden wir einen Mann, wo wir denken, ja, genau so ein Vater hätte meine Mutter gebraucht oder der eigene Vater hätte dieses Potenzial haben müssen. Und dann haben wir diesen Zugang, weil wir haben diese Partnerschaft. Und gleichzeitig ist es aber so, und das ist das Spannende, dass hinter diesen Geschichten oft eine ähnliche Ahnengeschichte liegt wie in der eigenen Geschichte. Und dann kommen diese beiden Themen zusammen. Und das hat natürlich den Effekt, dass ganz viel Heilung möglich ist. Und oft passiert auch ganz viel Heilung. Also wir können eigentlich jedem Partner unheimlich dankbar sein, dass weitere Heilung möglich war. Und ganz oft wiederholt sich aber auch Trauma, Leid und wir sind verzweifelt und ganz viel geht schief, weil es eben ja doch nicht unser Elternteil ist oder diese Übertragung, die da stattfinden, einfach nicht mit dem realen Menschen als Person zu tun haben. Wir verkennen die Person dann ganz oft oder erwarten von ihr Dinge, die einfach nicht zu leisten sind, weil es ist ja nicht unser Papa und nicht unsere Mama, sondern es sind eben unsere Partner und Partnerinnen. Und da verwechseln wir ganz viel. Und das ist auch super, super spannend, da in der Tiefe ganz genau zu verstehen, wie das alles zusammenhängt und auch sehr, sehr hilfreich, weil dadurch auch viele Partnerschaften einen Vertrag lösen können, den sie selber miteinander haben und der dann irgendwie dazu führen kann, dass sie eine Beziehung führen, die wirklich mehr auf Augenhöhe ist und authentisch ist und wo man ja frei von den Vorstellungen wird, also ob man ganz frei wird, das weiß ich nicht, aber doch weitestgehend frei wird von diesen Übertragungen und Verwechslungen, die man macht. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die eigenen Kinder oder Freundschaften.
Mhm. Also auch die, sagen wir mal, Illusion ganz am Anfang, die man von dem Partner hat, wenn man jemanden frisch kennenlernt, also noch gar nicht weiß, wie er wirklich ist, sondern sozusagen sich die Hälfte dazu reimt und dass dann so nach und nach das dann durch die Realität ersetzt wird, wie der Partner wirklich ist. Das ist ja auch eine Richtung, ne? Und dann merkt, oh nein, das geht dann doch mit dem Partner nicht weiter, im besten Falle. Oder auch, dass man, das Gleiche ist ja auch mit dem Thema Kinder, nämlich, dass man den Kindern irgendwas sozusagen auf die Schultern legt, was aber gar nichts mit ihrem eigentlichen Wesen zu tun hat, ne? Und da dann läuft das Kind auch erstmal in so eine Richtung, wo man gedacht hat, Mensch, ich dachte, du spielst gerne Instrument, aber nein, ich mache viel lieber irgendwie Sport oder sowas, ne, was dann später rauskommt. Würdest du denn sagen, dass Partner, die zusammenkommen, ein gemeinsames Thema haben, wenn dieses Thema gelöst oder geheilt ist oder bearbeitet wurde, dass dann auch der Grund dieser Beziehung dann nicht mehr da ist und dann diese Beziehung endet? Das habe ich nämlich von einem Beziehungscoach mal gehört, dass das so eine Theorie ist. Hast du da eine Meinung drüber?
Ja, also ich halte das gar nicht mal so für eine Illusion, wenn man sich verliebt. Also da gibt es ja auch Forschung drüber, wie unbewusst und klug wir Menschen kennenlernen. Ne? Also wenn man, da hat man Untersuchungen gemacht, wir haben jemanden einfach nur sympathisch gefunden oder wir verlieben uns. Und wenn man dann in die Ahnengeschichte schaut, sieht man so viel Parallelen. Also das macht Sinn. Also das ist irgendwie wie so ein Zoom. Es zieht uns an, weil es eben ähnliche Ahnengeschichten gibt. Und unser Unbewusstes ist ja einfach so viel schneller als unser bisschen Bewusstsein, was wir so haben. Und da gibt es auch sehr, sehr spannende Bücher. Zum Beispiel das Paar Unbewusst, Kachler heißt der. Ein sehr, sehr spannendes Buch über Paarbeziehungen und wie sie sich finden und was da alles miteinander abläuft. Wir haben gar nicht mal große Illusionen, sondern wir sehen am Anfang das Potenzial des anderen. Und da wir aber immer mit dieser Brille der eigenen Elternrettung und Ahnenrettung im Leben stehen und suchen, denken wir, das, genau das können wir brauchen. Das ist gut für uns, für meine Familie. Das brauchen wir. Und die Verwechslung, die dann passiert, ist, weil der andere hat ja auch sein Trauma in der Familiengeschichte und so treffen die zusammen. Und dann fängt irgendwie das an, falsch miteinander abzulaufen, weil dann packe ich sozusagen meine Ahnengeschichte über die Ahnengeschichte des anderen oder über die Person an sich und sehe ihn dahinter oder sie dahinter nicht mehr. Das hast du auch so ein bisschen beschrieben. Und dann, wenn das zu sehr passiert, dann haben eigentlich beide nichts voneinander gelernt. Dann gehen sie auseinander und es war eigentlich eine Wiederholung, eine Enttäuschung. Es war einfach traurig. Sie haben die Lerngelegenheit eigentlich verpasst oder die Wachstumsmöglichkeit verpasst. Wenn sich jetzt Menschen damit weiter auseinandersetzen, egal ob sie jetzt therapeutisch sich Hilfe holen oder irgendwie einfach selber versuchen herauszufinden, was könnte denn jetzt hinter diesen Konflikten oder diesen Möglichkeiten stehen, wo sie einfach nicht weiterkommen, dann haben sie die Chance zu wachsen. Und ja, es kann sein, dass die Beziehung dann tatsächlich ihre Aufgabe erfüllt hat, wie du sagst, und zu Ende ist. Aber genauso gut kann es auch sein, dass erst dann die Liebe wirklich möglich wird. Weil wenn ich den anderen nicht mehr nur deshalb liebe, weil ich hoffe zu heilen, sondern wenn ich ihn sehe, wie er wirklich ist und selber gereift bin und ihn nicht für mich und meine Entwicklung brauche, dann kommt vielleicht das, was man vielleicht wahre Liebe nennt, nämlich einfach den anderen so sein zu lassen, wie er ist, ihn anzunehmen, ihn wertzuschätzen, ihn zu achten in aller Tiefe. So stelle ich mir jedenfalls die wahre Liebe vor, die nicht so viel will, sondern eigentlich mehr nachsieht und versteht und ja den anderen einfach um seiner selbst willen, so wie er es annehmen kann. Und das kann man ja erst, wenn man diese ganzen Themen, die eigenen Themen auch wirklich bearbeitet hat und loslassen kann und nicht mehr im anderen verfolgen muss und so weiter. Also ich glaube auch daran, dass Beziehung dann weitergeht. Also habe ich auch viel erlebt und dass die sehr, sehr glücklich dann miteinander sind.
Und das ist ja irgendwie statistisch wiederum gesehen ja so, dass irgendwie nur anscheinend 15% der gesamten Partnerschaften wirklich glücklich sind. So habe ich mir das gemerkt und keine Ahnung, ob das wirklich so richtig ist, aber auch so meine Erfahrungen mit Gesprächen, wenn ich Leute kennenlerne, dann ist das wirklich so, dass ja die wenigsten wirklich, wie du es gerade beschrieben hast, so eine schöne, ich nenne es mal ausgeglichene, gesunde, kann man vielleicht sogar sagen, Beziehungen führen, ne? Dass eher viele dahin darben, so ein bisschen in ihrer Beziehung, auch wenn die vielleicht schon 20, 30 Jahre zusammen sind, ja. Es hat nichts über die Qualität der Beziehung zu sagen.
Das stimmt, genau.
Ja.
Und da glaube ich, dass auch ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel eben diese transgenerationalen Themen sind. Die Erfahrung, die ich gemacht habe mit Menschen, also ich bin ja auch Paar- und Familientherapeutin, ist tatsächlich, also die Beziehungen wirklich auf eine neue Ebene wachsen können, wenn jeder seine Ahnenarbeit gemacht hat und seine Verträge gelöst hat und dann gehört auch noch ordentlich viel Feinschliff dazu, ne? Man muss dann ja erstmal die ganzen Dinge, die sich dann schon so eingenistet haben in einer Beziehung, die muss man dann erst nochmal richtig entrümpeln und gucken, wo die neuen Dinge jetzt Platz haben miteinander und ob das dann auch tatsächlich so funktioniert. Ne? Wenn jetzt ich den anderen nicht mehr brauche für meine Ahnenversorgung zum Beispiel oder für mich selber, sondern wirklich sehe mal, wer ist das denn eigentlich? Und habe ich Lust, möchte ich mit ihm Leben teilen? Möchte ich mit ihm einen Weg gehen? Oder immer noch weitergehen. Aber ich mache da echt sehr gute Erfahrungen. Also viele Paare, die auch kurz dann vor der Trennung standen, die dann doch wieder zusammengekommen sind und auf eine sehr, sehr gute Art und Weise.
Vielleicht noch eine Frage. An welchem Projekt arbeitest du denn gerade? Kannst du da was zu sagen?
Ja, zu viel beraten möchte ich nicht darüber. Ich arbeite gerade an einem neuen Kartenset bei Belz im Belz Verlag. Das sind so Therapiekarten. Ich habe ja auch Therapiekarten zum Transgenerationalen gemacht. Und dieses neue Kartenset mit der Marascha Heisig zusammen, das hat damit auch ganz viel zu tun, aber nicht nur. Das ist auch für Therapeuten und Therapeutinnen und Berater und BeraterInnen und wird sehr viel ermöglichen, in der Therapie in die Tiefe zu gehen und Heilung reinzubringen. Und wir hoffen, dass das schon im Sommer da sein wird.
Toll, prima. Ja, viel gelernt und wow, es sind einfach so krasse, man muss es sagen, krasse Themen, ne? Also die, wir haben es ja gerade beschrieben, die eigenen Kinder betrifft, das eigene Liebesglück, ne? Das eigene persönliche Empfinden zu sich selber, wie man sich selber annehmen kann, die Ausgestaltung des eigenen Lebens, alles sozusagen wird damit ja abgedeckt. Also krasser Blumenstrauß sozusagen, ne? An wichtigen Themen.
Das stimmt. Ja, absolut.
Wunderbar. Dann herzlichen Dank, dass du hier zu Gast warst.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Oh,